Was für eine Gelegenheit das war, von der wir da gerade gehört haben. König David, noch nicht König David. David ist auf der Flucht vor dem König Saul und er sitzt sich in die Höhle bei En-Gedi und da wird ihm quasi die Gelegenheit auf dem Präsentierteller angeboten. Saul, sein Verfolger, der irre, neidische, wahrscheinlich auch narzisstische König, muss aufs Klo. Das bedeutet nämlich, wo es da heißt, er bedeckte seine Füße. Also beim Klogang gibt's die Gelegenheit für David, ihn zu töten. Und seine Genossen raten ihm sogar dazu. Die sagen, jetzt hat Gott ihn dir in die Hand gegeben, jetzt musst du ihn umbringen. Aber David tut's nicht. Wenn ihr Genosse von David gewesen wärt, hättet ihr David auch dazu geraten, dass er die Gelegenheit nutzt und dass er den Saul umbringt? Schwierige Frage vielleicht, gell? Manche nicken so ein bisschen. Wahrscheinlich schon eher, wenn man die Gelegenheit hat, gell? David war ja schon zum König gesalbt worden. Das heißt, er wusste, er wird irgendwann sowieso König werden. Er hätte es halt einfach ein bisschen beschleunigen können, als dass er gleich, wenn der Saul nicht mehr da ist, an die Macht kommt. Er hätte herbeiführen können, was später sowieso geschehen soll. Und das, was seine Gesellen sagen, das klingt ja schon auch logisch. Aber er widersetzt sich dem und sagt, nee, ich tu's nicht. Weil, vielleicht habt ihr es gehört bei der Geschichte, weil das der Gesalbte Gottes ist, der da vor mir sitzt. Ich will meine Hand nicht an den Gesalbten Gottes legen. Schon ganz schön groß, was der David da tut. Vielleicht machen wir es uns ein bisschen bewusst, indem ich jetzt mal ein bisschen ein Beispiel konstruiere und ein bisschen in unsere Zeit hole, das Ganze. Ist ein bisschen gewagt, aber könnt ihr ein bisschen Kopfkino mitmachen. Stellt euch mal vor, ein Treffen der BRICS-Staaten im russischen Kasan war ja kürzlich. Die treffen sich, Herr Putin ist auch dabei und er muss aufs Klo. Kommt ja vor. Also geht Herr Putin aufs Klo und jetzt sitzt da in der Kabine neben ihm einer, das müsste dann in unserem Bild eigentlich der Herr Selenskyj, der Präsident der Ukraine sein, um es passend zu machen, ausreichend bewaffnet. Was würden Sie dem raten? Was soll er tun? Darf man einen Tyrannen umbringen, wenn man damit Leid verhindern kann, wenn sich die Gelegenheit bietet? Sollte er das tun? Und was, wenn er es nicht tut? Ist er dann schwach oder hat sich eine Gelegenheit hinausgelassen? Ist ganz schön schwierig, wenn man mal merkt, wie konkret es auf einmal werden kann, was der David damals gemacht hat. Zum Glück stehen wir nicht vor der konkreten Frage, sind keine Berater für solche Fragestellungen. Es gab einen, der stand vor dieser konkreten Frage, nämlich Dietrich Bonhoeffer. Der ist mal gefragt worden, ob er den Widerstand gegen Adolf Hitler unterstützt und auch einen Anschlag gegen den mittragen würde, theologisch mittragen würde. Und da hat er sehr mit sich zu ringen gehabt. Er hat Dietrich Bonhoeffer gekämpft, auch mit den Bibeltexten gekämpft. Und ein Text, der für ihn ganz wichtig geworden ist, ist der, der heute Predigttext ist. Da geht's um die Frage Umgang mit den Oberen, mit den Mächtigen. Und deshalb nehme ich euch ein bisschen mit hinein in diese ganze Vorstellung, wie man sich zu staatlichen Machthabern stellt. Das ist uns heute vorgegeben. Aber bevor wir den Text angucken, gehen wir vielleicht wieder ein bisschen weg von solchen Extrembeispielen, wo es um Mord von Tyrannen geht, wie jetzt bei Bonhoeffer oder Putin oder David und Saul. Denn für uns soll ja dieser Text auch relevant sein und wir sind ja jetzt nicht unbedingt in dieser Situation. Vielleicht finden wir ein bisschen persönlicher hinein, wenn ich euch vorab frage, was denkt ihr denn, wenn ihr die da seht? Das ist unsere Bundesregierung, die aktuelle Bundesregierung. Was denkt ihr denn da so über die? Was fällt euch da so ein? Wie steht ihr denen so gegenüber? Also so der allgemeine Tenor ist ja gerade schon eher, naja, die haben es gerade nicht so leicht, die müssen sich einiges anhören. Man ist eher, ich weiß nicht, ich kann es an euren Gesichtern gar nicht so richtig ablesen, was ihr jetzt davon denkt. Bei manchen kann ich es mir ein bisschen denken. Stellt euch mal vor, die Regierungskoalition würde tatsächlich auseinanderbrechen, wie es ja gefordert wird. Ich denke zwar nicht, dass es passiert, aber es ist ja jetzt nicht ausgeschlossen. Wenn es Neuwahlen geben würde, was würdet ihr wählen? Oder würdet ihr überhaupt wählen? Oder würdet ihr sagen, das ist mir doch alles ganz egal, was da oben entschieden wird, hat mit mir eh nichts zu tun? Wie denkt ihr über die Regierung? Wie denkt ihr über die Regierung, die kommenden Dienstag in den USA gewählt wird? Ihr dürft sie zwar nicht mitwählen, aber das wird euch mit betreffen. Kommt es da drauf an, wer es wird? Oder ist eigentlich egal, wer es wird? Macht man sich's leicht, wenn man sagt, das ganze Politische ist mir alles viel zu umständlich, ich halte mich da raus, hat auch alles nichts mit mir zu tun. Das ist vielleicht der einfache Weg, aber ist das auch der richtige Weg? Was ist denn eine angemessene christliche Haltung zu all dem? Mir hat erst vor 2 Wochen jemand gesagt, als wir in der Kirche draußen Gottesdienst gefeiert haben in der Halle, hat jemand nach dem Gottesdienst zu mir gesagt, in diesen Zeiten, wo so viele Umbrüche sind und wo politisch so viel schwierig ist, da sollte doch die Kirche nicht so schweigsam sein. Da sollte man doch mal was Politisches sagen und ein Statement abgeben. Und ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich denke, dass die Kirche sich ums Geistliche zu kümmern hat, in allererster Linie mal. Und da, wo Kirche und Politisches zu eng verbunden wird, da wird es meistens nicht gut. Vor allem da, wenn es um Parteipolitik geht. Außerdem habe ich ja nicht so eine Reichweite wie der Papst oder so, sondern man hört ja von meiner Kanzel, hat man jetzt nicht so die ganz weite Reichweite. Aber heute kommen wir nicht ganz drum rum, uns mit Politik zu beschäftigen, weil wir einen Text haben, der uns darauf hinweist. Und der uns, wo der Paulus genau dieses Thema auch beschreibt, wie man denn mit weltlicher Obrigkeit umgeht. Für uns ist das heute die weltliche Obrigkeit. Damals, als er den Brief geschrieben hat an die Römer, war das der Kaiser Nero. Kaiser Nero ist euch vielleicht schon mal über den Weg gelaufen, irgendwie im Geschichtsunterricht. Das war der im Jahr 64 die Christen beschuldigt hat, sie hätten Rom angezündet. Dabei waren sie es, war es er selber oder waren es auf jeden Fall nicht die Christen. Es war allerdings in der Zeit, als der Paulus den Römerbrief geschrieben hat, noch nicht so weit. Da war der Nero noch nicht ganz so gegen die Christen vorgegangen. Da hat er sie noch nicht so verfolgt. Aber er war schon Kaiser. Und in dieser Zeit schreibt jetzt Paulus an die Gemeinde in Rom, Römer 13, die ersten 7 Verse aus der Basisbibel, heißt es da so. Jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben ist. Auch die jetzt bestehenden sind von Gott eingesetzt. Das heißt, wer sich gegen die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich damit gegen die Anordnung Gottes auf. Und wer das tut, wird zu Recht bestraft werden. Wer Gutes tut, hat von den Amtsinhabern nichts zu befürchten. Das hat nur wer Böses tut. Wenn du die Staatsgewalt nicht fürchten willst, musst du das Gute tun. Dann wirst du sogar Anerkennung bei ihr finden. Denn sie steht im Dienst Gottes und das kommt dir zugute. Wenn du aber Böses tust, dann fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Sie steht im Dienst Gottes und vollzieht seine Strafe an dem, der Böses tut. Daher seid ihr verpflichtet, euch unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Gottes Strafe, sondern auch, weil euer Gewissen das fordert. Deshalb zahlt ihr auch Steuern, denn es sind ja eigentlich Beamte Gottes, die sie eintreiben müssen. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Achtung zusteht, dem erweist Achtung. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Das sind starke Worte, liebe Gemeinde. Es gibt keine Obrigkeit, sagt der Paulus, die nicht von Gott legitimiert ist. Also auch Kaiser Nero ist, so sagt der Paulus, von Gott eingesetzte Macht. Oder für uns heute, auch wenn wir in der Demokratie Einzelnen die Macht geben, dass sie Entscheidungen treffen dürfen, wenn wir es ihnen übertragen, dann ist es genauso von Gott eingesetzt, wie wenn Könige aufgrund von Familienfolgen auf den Thron gesetzt werden oder sogar Machthaber autokratisch sich selber die Macht anordnen. Wenn man es mal so pauschal sieht, was der Paulus da sagt, dann ist das alles Macht, die Gott akzeptiert, dass denen Macht gegeben ist. Es widerspricht nicht Gottes Umgang mit der Welt, dass Einzelne Macht über andere haben. So wie der Kaiser Nero zur Zeit von Paulus damals. Dem ist die Macht von Gott gegeben. Das allein ist vielleicht schon ein herausfordernder Gedanke für uns heute hinsichtlich der Frage, wo ich gestellt habe, was sagt ihr eigentlich zu unserer Regierung? Naja, da kann man zumindest mit Paulus mal sie nicht grundsätzlich ablehnen. Man kann uneinig sein, man kann einzelne Personen vielleicht für ungeeignet halten, aber dass es diese Regierung gibt, das ist zumindest mal nichts, wo wir was dagegen haben können, laut Paulus. Ihr seid verpflichtet, euch unterzuordnen, schreibt er. Warum eigentlich? Warum sind wir eigentlich verpflichtet und warum sollen wir uns eigentlich unterordnen? Ich habe dafür ein paar hilfreiche Argumente gefunden, und zwar in der Zeit der Reformation. Da hat man sich ja auch Gedanken gemacht, wie man umgeht mit den ganzen Obrigkeiten, die es da gab, Kaiser vom Römischen Reich und die ganzen Fürsten und so weiter. Das war auch die Frage. Und Martin Luther hat ja auch die Thesen, als er sie angeschlagen hat, war ja jetzt am 31. hat man wieder dran gedacht, vor 507 Jahren. Er hat sie nicht nur an die Kirchentür in Wittenberg hingenagelt, sondern hat sie gleichzeitig auch dem Albrecht von Mainz geschickt und den anderen Kurfürsten damals, weil er wollte, dass man diese Themen diskutiert. Er wollte mit denen im Gespräch sein. Er wollte, dass es auch auf politischer Ebene besprochen wird, seine Thesen, seine Forderungen und seine Argumente gegen den Ablass. Luther hat auch die Politik einbezogen, weil er sie auch gebraucht hat. Also wahrscheinlich wäre ohne politische Unterstützung die Reformation ziemlich schnell wieder vergangen. Wäre jedenfalls nicht zu dem geworden, was es geworden ist. Es waren ja Politiker, die ihn geschützt haben. der Friedrich der Weise zum Beispiel. Es waren die Fürsten, die sich aufgelehnt haben gegen den Kaiser. Deshalb heißen wir heute noch Protestanten. Es waren Politiker, die dafür gesorgt haben im Augsburger Religionsfrieden 1555, dass die evangelische Lehre auf gleicher Ebene wie die römisch-katholische angesehen und akzeptiert wird. Das haben Politiker entschieden. Also man hat in der Reformation durchaus die Politik gebraucht, um das auch umzusetzen. Für Reformation war die Politik eigentlich wichtig. Jetzt schreibt der Luther aber an einer Stelle, und das ist jetzt interessant, eigentlich bräuchte man die Politik gar nicht. Das schreibt er in einer Schrift, ich habe sie extra nochmal durchgelesen, von 1523, die heißt von weltlicher Obrigkeit, man kann es kaum lesen, von weltlicher Obrigkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei. Längere Schrift, ich habe sie für euch mal ein bisschen kurz gefasst oder ein bisschen zusammengefasst, weil es da genau um das Thema geht, wie ist man denn Obrigkeit schuldig und warum soll man eigentlich auf die sich denen unterordnen, die Entscheidungen für einen fällen. Da schreibt er unter anderem das, was hier links oben steht, wenn alle Welt rechte Christen, das ist rechte Gläubige wären, so wäre kein Fürst, König, Herr, Schwert noch recht notwendig oder von Nutzen. Schon mal interessant, er sagt, wenn alle gläubig wären, bräuchte man keine staatliche Ordnung, bräuchte kein Recht, kein Gesetz, weil ja jeder sowieso von sich aus das tun würde, was gut ist. Dann bräuchte man niemanden, der danach guckt und der das durchsetzt und der es bestraft, wenn es nicht eingehalten wird. Wenn alle gläubig wären, wäre die staatliche Ordnung überflüssig. Jetzt sind aber nicht alle gläubig. Und auch wir, die wir in der Welt sind, selbst wir Christen, sind nicht vollkommen. Deshalb braucht es, um das Miteinander in der Welt zu ordnen, eben die Hand des Staates. Und jetzt lesen wir mal ein bisschen rein. Ich zitiere mal ein bisschen, was er da so schreibt. Und es ist ganz interessant, die Argumente sind nämlich für uns heute sehr, sehr wertvoll. Bisschen klein geworden, aber ich lese es euch vor. So ergibt der Christ sich aufs Allerwilligste unter des Schwertes Regiment, zahlt Steuern, ehrt die Obrigkeit, dient, hilft und tut alles, was er kann, dass der Gewalt förderlich ist, auf dass sie im Schwang und in Ehren und Furcht erhalten werde, obwohl er nichts davon für sich bedarf, noch es ihm nötig ist. Denn er sieht danach, was anderen von Nutzen und gut ist. Interessantes Argument. Als Christ ordnet man sich der staatlichen Ordnung unter, gar nicht mal für sich selber, sondern weil es für die anderen wichtig ist, dass es die gibt. Den Gedanken muss man sich erst mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie schnell sind wir heute dabei, dass man denkt, die da oben, die Entscheidungen treffen, müssen meinen Willen erfüllen. Die müssen das entscheiden, was ich gerne hätte. Und wenn sie es nicht tun, dann sind wir entsprechend beleidigt oder enttäuscht. Der Luther sagt was ganz anderes. Der sagt nicht unbedingt, die müssen meinen Willen erfüllen und meinem Lebensstil irgendwie die Plattform geben, sondern der sagt, die sollen das, was die anderen brauchen, entscheiden. Den anderen zuliebe sind sie da. Nicht nur mir zuliebe, den anderen zuliebe. Interessant. Es geht noch ein bisschen weiter, was es für Folgen hat. Ebenso tut er auch alle anderen Werke der Liebe, deren er nicht bedarf. Denn er besucht die Kranken nicht, deshalb, damit er selbst davon gesund werde. Er speist niemand, weil er selbst der Speise bedürfe. Ebenso dient er auch der Obrigkeit nicht, weil er ihrer bedürfe, sondern die anderen, dass sie beschützt und die Bösen nicht ärger werden. Denn es geht ihm nichts daran ab und solcher Dienst schadet ihm nichts und bringt doch der Welt großen Nutzen. Spannend, also den anderen zuliebe, aus Nächstenliebe quasi, sich der staatlichen Ordnung unterwerfen. Das ist mal ein Grund. Können wir mal für heute vielleicht einfach mal so mitnehmen, dass man sich den anderen zuliebe, der Allgemeinheit zuliebe, an das hält, was bei uns im Staat gilt. Und jetzt geht es noch weiter, jetzt wird er noch ein bisschen schärfer, weil jetzt grenzt er sich ab gegen die, die es damals auch schon gab, die gesagt haben, nee, für mich soll alles, ich mache mich frei von all dem. Ja, ich gehorche keinem Fürst und keinem König mehr. Zu denen hat er auch was zu sagen, nämlich Folgendes. Und wo er es nicht täte, so handelte er nicht als ein Christ, dazu gegen die Liebe. Gäbe auch den anderen ein böses Beispiel, die auch ebenso keine Obrigkeit leiden wollten, obgleich sie Unchristen wären. Damit entstände nach dann dem Evangelium eine Lästerung, als lehrte es Aufruhr und machte eigensinnige Leute, die niemand von Nutzen noch zu Dienst sein wollten. Also, es wirft ein schlechtes Licht auf das Evangelium, wenn man sich dagegen wehrt und andere dazu ermutigt, dass sie sich auch gegen den Staat auflehnen. Deshalb kann er das nicht akzeptieren. Und dann gibt es noch ein Beispiel. Während es das Evangelium doch einen Christen zu jedermanns Knecht macht. So gab Christus den Zinsgroschen, auf dass er sie nicht ärgerte, obwohl er dessen doch nicht bedurfte. Jetzt nimmt der Jesus her als Beispiel, der damals, ja, als er gefragt worden ist, sollen wir dem römischen Kaiser unsere Steuern zahlen, der gesagt hat, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gottes, was Gottes ist, der sich untergeordnet hat. Und der Luther sagt jetzt, der Jesus hätte am allerwenigsten sich unterordnen müssen unter die staatliche Macht. Ja, er, der über aller staatlichen Macht steht, dem bringt es ja selber am allerwenigsten. Er wäre der Erste, der eigentlich hätte sagen können, nee, braucht dem römischen Kaiser nicht gehorchen. Aber auch der ordnet sich dem unter, den anderen zuliebe, die das brauchen, diese Ordnung. Ist interessant. Jesus hat nämlich auch schon damit enttäuscht, als damals zu seiner Zeit die Frage aufkam. Es gab manche, die haben erwartet, dass jetzt er als der Messias die staatlichen Ordnungen obsolet macht, dass er sich wehrt, dass er das römische Reich endlich mal abschafft. Und Jesus hat es nicht getan. Er hat sogar dieses brutale, grausame römische Reich stehen lassen, hat sich dem sogar untergeordnet. Nicht für sich selber, sondern für andere. Und so war es dann eben zur Zeit Luthers auch, dass manche gesagt haben, naja, jetzt, wenn wir von der christlichen Freiheit gelesen haben, muss es doch auch heißen, dass wir nicht mehr dem König untertan sind. Und wir wehren uns dagegen. Und die Bauern sollen sich auch wehren und sollen Kriege machen und was nicht alles. Man hat sich frei reden wollen. Die sogenannten Schwärmer haben dazu aufgerufen. So nannte man die oder so nannte der Luther die und wehrt sich gegen die, die alles Weltliche ablehnen. Da gab es welche, die haben nicht nur das Steuernzahlen abgelehnt, sondern auch alles mögliche andere, was weltlich war. Auch die Ehe. Ehe ist auch weltlich. Deshalb wollten sie keine Ehe mehr schließen oder kein Eigentum mehr haben, weil Eigentum ja auch weltlich geregelt ist. Also gab es schon welche, die radikal alles Weltliche abgelehnt haben und denen gegenüber steht Luther jetzt hin und sagt, nee, das geht nicht. Es braucht diese Ordnung, gar nicht mal vielleicht für euch, aber für die anderen. Finde ich interessant, wenn mir das heutzutage begegnet, denn das begegnet einem heutzutage auch noch und heute vielleicht immer mehr, dass Leute sagen, ich habe mit der Politik nichts mehr zu tun oder will mit dem gar nichts mehr zu tun haben. Eigentlich muss man sagen, doch, es ist gut, dass wir sowas haben, eine staatliche Ordnung. Vielleicht gar nicht mal für uns selber, nicht um unseren eigenen Willen erfüllt zu kriegen, aber für die Allgemeinheit, fürs Miteinander. Den Nächsten zuliebe die Obrigkeit akzeptieren, das ist sein Argument. Und so lesen wir es ja dann auch in unserem Predigtext in Römer 13. Der Paulus sagt es ja ganz ähnlich, in der Zeit, wo Nero geherrscht hat. Alle Obrigkeit ist Dienerin Gottes. Man kann also nicht sagen, dass eine Regierung, die meine Meinung nicht vertritt, von mir abgelehnt werden könnte, auch wenn es vielleicht manchmal schwer ist und Überwindung kostet. Vielleicht müssen wir uns daran erinnern, aber wir dürfen auch die Politik daran erinnern, dass es nicht darum geht, ihre Ideologien in Programmen umzusetzen, sondern dass sie verantwortlich sind eben für die Menschen und dass sie verantwortlich sind auch vor Gott, dass man sich als Politiker auch vor Gott verantworten muss. Das verliert man nämlich heutzutage auch ganz schnell mal aus dem Blick. Ist ganz interessant, dass in unserem Predigtext an einer Stelle im Vers 4, da sagt der Paulus sehr deutlich und er sagt es gleich doppelt in diesem Vers, die Staatsgewalt steht im Dienst Gottes, oder Luther übersetzt, sie ist die Dienerin Gottes. Politik dient dort Gott, wo sie den Menschen zugute kommt. So heißt es da, das kommt dir zugute. Wenn sie das tut und eben nicht nur für sich selber Politik macht und nicht nur für die eigene Ideologie, dann, wenn sie den Menschen dient, dann dient sie damit auch Gott, so sagt es der Paulus. Dann ist sie zu akzeptieren und ihr Folge zu leisten. Man kann also Obrigkeit und Gott nicht voneinander trennen. Man kann nicht nur sagen, na, das eine ist halt für die Welt und das andere ist halt was Göttliches. Es hat miteinander zu tun. Und deshalb sagen Politiker manchmal auch, wenn sie eingeführt werden, so wahr mir Gott helfe, ist eigentlich eine Erinnerung an sich selber, dass sie sich klar machen, jawohl, es gibt Gott, der noch über mir steht, der noch eine größere Macht hat und ich darf von ihm sogar die Hilfe erbitten. Leider tun es immer weniger. Leider gerät es ein bisschen aus dem Blick, dass politisches Handeln und Verantwortung was mit Gott zu tun haben. Sicherlich wird auch die neue Regierung in den USA das sagen, so wahr mir Gott helfe. Aber sie muss es dann auch tun. Und darauf kommt es an. Und da wird es dann auch schwierig. Denn das, was der Paulus in Römer 13 beschreibt, die Dienerin Gottes, das funktioniert so lang, wie die Dienerin Gottes sich auch als solche versteht. Und wo sie tatsächlich das tut, was Menschen dient. Was ist denn aber, wenn diese politische Obrigkeit sich dagegen verhält. Und das ist nämlich genau das, was den Bonhoeffer so zum Grübeln gebracht hat, als er mit Römer 13 so gekämpft hat. Eigentlich soll man die Obrigkeit als Dienerin Gottes akzeptieren, aber jetzt hat er da einen vor sich, der sich selber als Führer feiern lässt und wie ein Messias feiern lässt. Und er wird gefragt, ob es in Ordnung ist, diesen Tyrannen ermorden zu lassen. Und dann entscheidet sich der Bonhoeffer dafür, dass er sagt, ja, in dem Fall ist es in Ordnung. Denn, vielleicht kennt ihr dieses Bild, er sagt, wir können als Kirche nicht nur, wenn ein Wagen auf Menschen zurollt und überrollt, dann können wir nicht nur die Verwundeten verbinden, sondern wir müssen auch den Wagen stoppen, dem Rad in die Speichen fallen. So sagt er es. Also das heißt, man muss auch die Obrigkeit, wenn sie gegen das Volk handelt, stoppen, durchaus dagegen vorgehen. Das ist der Unterschied von Bonhoeffer und seiner Entscheidung zu David in der Höhle. Für David war es so, der hat gesagt, meine Situation zu verbessern, uns für mich persönlich ein Problem vom Hals zu schaffen, wie ich es jetzt könnte, das reicht nicht aus, um den Gesalbten Gottes umzubringen. Auch wenn es für ihn schwierig war, dass der Saul weitergelebt hat und er war ja nicht lange einsichtig, er hat ihn weiter verfolgt. Er hat es hingenommen, dass er immer noch der ist, der von Gott eingesetzt ist als König. Und das ist, finde ich, fast noch beeindruckender als das, was in der Höhle selber passiert, dass der David es aushalten konnte und abwarten konnte und sagen konnte, okay, ich warte so lange, bis Gott mich zum König macht und ich mache es nicht selber. Ich nehme das nicht selber in die Hand, sondern ich ertrage es zu warten. Das ist mir sehr nah, wenn ich heutzutage in die Welt gucke, weil da ist manchmal auch schwer zu ertragen, warum die Machthaber, die es da so gibt, noch in ihrem Amt sind, wenn sie doch von Gott eingesetzt sind oder von Gott akzeptiert sind. Warum hat Gott die Machthaber der heutigen Zeit nicht schon längst aus ihrem Amt gehoben und entfernt? Warum lässt er das zu, dass Menschen der Versuchung der Macht erliegen und völlig ausblenden, dass sie Gott gegenüber verantwortlich sind und auch den Menschen gegenüber Verantwortung haben? Warum guckt er zu? Warum lässt er uns warten? Manchmal kann man es wirklich kaum mit ansehen, wenn man in den Nachrichten das alles präsentiert bekommt, dass da Mächtige gegen Menschen vorgehen, um ihre Macht zu erhalten, um ihr politisches Programm durchzubringen, und Gott lässt es geschehen. Was können wir denn da eigentlich tun? Ich sage mal so, zumindest ruft uns unser Predigttext auf, dass wir nicht revoltieren, dass wir uns nicht auflehnen dagegen. Aber wir können trotzdem einiges tun. Wir können was tun, denn wir haben auch eine Verantwortung für die Politik. Was können wir tun? Auf jeden Fall ist unsere Aufgabe, dass wir beten für die, denen Macht und Verantwortung übertragen ist. Wir können dafür beten, dass sie sich bewusst sind, dass die Macht ihnen gegeben ist und dass sie es auch zu verantworten haben, was ihnen gegeben ist, vor Gott zu verantworten haben und auch vor den Menschen. Wir können dafür beten, dass wer auch immer die Wahl am Dienstag gewinnt, den Dienst als Auftrag Gottes versteht und weiß, dass man sich vor ihm verantworten muss. Wir können genauso beten, dass die verblendeten Mächtigen in Moskau oder in Teheran oder in Gaza oder auch in Jerusalem vielleicht, in Istanbul sich besinnen, dass sie Gott und den Menschen dienen sollen, dass sie dazu da sind. Dass Obrigkeit zu sein nicht heißt, andere zu unterdrücken. Dafür können wir beten, und das ist eigentlich wichtig, dass wir das ins Gebet nehmen. Wir können natürlich auch beten für unsere Regierung. Und auch das ist unsere Aufgabe, dass sie Gott nicht völlig aus dem Blick verliert, dass sie nicht nur noch sich selbst und ihre Parteiklientel sieht und sich denen verpflichtet sieht, sondern auch wenn uns nicht alles passt an dem, was die entscheiden, dass wir für sie weiter beten, für die, die im Amt sind. Das ist Aufgabe für uns Christen, dass wir nicht nur meckern. Vielleicht ist auch das wichtig, dass wir nicht einstimmen in dieses grundsätzliche gegen die da oben wettern. Oder das Murren und das, man ist manchmal sehr schnell dabei heutzutage, dass man sehr hart spricht über die, die da Verantwortung haben, ohne dass man die kennt, ohne dass man weiß, was die alle dazu treibt. Da nicht einzustimmen in diese Töne, das ist vielleicht manchmal schon unsere Aufgabe, wo wir anfangen können und wo wir tatsächlich auch was bewirken können. Politisch Verantwortliche auch schützen. Wir können beten, dass es weiterhin welche gibt, die sich engagieren in diesen Aufgaben, die sich einsetzen für das Wohl des Miteinanders, auch wenn sie vielleicht sogar dafür beschimpft werden. Wir können beten für unseren Bürgermeister, machen wir das eigentlich oft genug, vielleicht zu selten, für unseren Bürgermeister hier, für unseren Gemeinderat hier im Ort in Hohenstein. Wir können auch beten für uns insbesondere, dass wir die Politik nicht nur als Gegenpol sehen, dass wir den Sinn sehen in den Gesetzen, die es gibt, auch in den Hierarchien, die es gibt, die Gott legitimiert hat, und dass wir auch, das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass wir dankbar sind für das, was es Gutes gibt. Also was durch die staatliche Ordnung uns auch gegeben ist. Dass es Polizisten gibt, die für uns eintreten, die uns beschützen. Dass es Feuerwehrleute gibt, die sich für uns in Gefahr begeben im Notfall. Dass es Gerichte gibt, die Entscheidungen fällen, die sich an dem Recht organisieren. Also dass es gar nicht so selbstverständlich ist, das weiß jeder, der mal in einem nicht westlichen Land war. Da hilft der Polizist vielleicht, wenn du ihm genug Geld gibst. Da gibt's Urteile, die sich nicht nach dem Recht richten, sondern nach dem, wer wen kennt und so weiter. Dass wir eine staatliche Ordnung haben, die uns das alles bietet, ist Grund, dankbar zu sein. Wirklich, da können wir ganz arg dankbar sein und sollten das nicht aus dem Blick verlieren. Dass wir Verkehrswege haben, die wir nutzen dürfen, dass man kostenlos zur Schule gehen darf und studieren kann, dass hilfsbedürftige Personen und Unternehmen auch von staatlicher Seite geholfen wird, wenn sie in Not geraten, dass wenn man im Ausland in Not gerät, dass man sich darauf verlassen kann, dass der Staat sich einen nicht vergisst. Und auch, dass Übeltäter bestraft werden, ist auch wichtig für unsere Gesellschaft. Das kommt auch der Allgemeinheit zugute, dass das funktioniert, dass wir eine Justiz haben, die auch durchgreifen kann. Auch dafür müssen wir dankbar sein. Das ist so ein bisschen eine Sache, die wir machen können. Wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass staatliche Obrigkeit, dort wo sie Dienerin ist, tatsächlich auch Gutes tut und dass sie da auch das erfüllt, wozu Gott sie eingesetzt hat. Politik ist nicht nur schlecht, nicht nur gegen uns gerichtet, sondern auch für uns da. Und Gott weiß schon, warum er staatliche Ordnungen eingerichtet hat, uns akzeptiert, dass sie Entscheidungen treffen, auch über uns. Deshalb meine Anfangsfrage, ich habe euch am Anfang gefragt, was sagt ihr eigentlich zu unserer Regierung? Vielleicht ändere ich die Frage noch ein bisschen und sage jetzt so, was sagt ihr eigentlich zu Gott über unsere Regierung? Was betet ihr eigentlich, wenn ihr für die Regierung betet? Seid auch dankbar, dass wir Menschen haben, die für uns Wichtiges entscheiden. Und vielleicht können wir die Frage auch nochmal rumdrehen und sagen, was sagen wir den Regierenden über Gott? Kann man ja auch mal machen. Dass wir die in Verantwortung haben, auch daran erinnern, dass sie es nicht nur für sich selber haben, sondern dass ihnen diese Macht gegeben ist, diese Entscheidungsfähigkeit und dass man es auch verantworten muss. Manchmal hilft das schon ganz wenig. Ich glaube, so ein Eintrag auf der Homepage vom Bundestagsabgeordneten, das kann eine gute Erinnerung sein, für wen man verantwortlich ist. Oder einen Brief schreiben. Ich bin jetzt nicht so der politische Briefe schreibt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen geschrieben habt an irgendwelche Abgeordneten. Aber vielleicht könnten wir es ja einfach mal machen oder zumindest irgendwo eine Hilfe geben. Denn das ist durchaus unsere Aufgabe als Christen, dass wir die Verantwortlichen daran erinnern, dass es Gott gibt. Dass Gott über ihnen steht und dass man auch bewusst sagen kann, so wahr mir Gott helfe. Für jeden Dienst, den man hat. Vielleicht ist es ein klein bisschen so, wie Saul, als er vor der Höhle steht und in David mit seinem Rockzipfel fetzen sieht, zumindest für eine kurze Zeit ist er daran erinnert worden, dass er sein Königtum aus Gottes Gnaden hat. Und so ist er auch. Gott ist der aus Gnade Obrigkeit schenkt. Amen.